Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema digitales Marketing und Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer der Syntellic Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Oliver Börner, Strategic Enterprise Account Executive bei Databricks. Hallo Oliver.
Hey Jörg, super die Einführung und genau richtig den Titel. Ich bin total glücklich.
Ja, hey, das habe ich mir noch zugetraut. Ich traue mir aber jetzt schon nicht mehr zu, dein LinkedIn-Profil vorzulesen. Ich versuch's mal. Our customers will be able to democratize insight with natural language and build AI into their own data. Thanks to the unification of Lakehouse and Generative AI. Da sind so viele geile Begrifflichkeiten drin. Und darüber möchte ich ja mit dir heute sprechen.
Ich finde es total klasse. Immer wenn ich im Ausland irgendwo aufgetreten bin, haben alle gemeint, hey, du kommst aus Deutschland, du hast einen solchen fantastischen Akzent. Jörg, ich kann es nur zurückgeben. Besser hätte man das nicht vorlesen können.
Dankeschön. Ja. Wir arbeiten ja schon seit gefühlt 20 Jahren in ganz verschiedenen Positionen zusammen. Deswegen, ich kenne dich sehr, sehr gut. Aber magst du erstmal dich unseren Zuhörerinnen vorstellen?
Ich mag es, wie du genderst. Super. Oliver Börner, seit 1998, also jetzt im 26. Jahr. Ich fühle mich gerade sehr alt, muss ich gestehen, im Bereich, was man heute so wunderbar Data und AI nennt. Ja, also eigentlich rund um das Thema, wie kann ich mit Daten Wissen generieren und damit erfolgreich werden. Angefangen im kleinen Beratungshaus, und das waren auch wirklich die ersten Berührungspunkte mit uns beiden, ja, für die Deutsche Telekom. Das waren noch richtig tolle Zeiten. Dann damals noch richtig viel Programmierung, Datenbankabfragen. Ich habe es geliebt, bis man irgendwann mir gesagt hatte, Oliver, du hast jetzt für 100.000 D-Mark Rechenzeit verbraten. Vielleicht solltest du weniger programmieren und mehr reden. Was ich dann auch gemacht habe, war dann viele
Ja, da guckst du. Hey, nee, ich bin gerade völlig begeistert, weil ich dachte, ja, ich wäre der einzige Mensch in Deutschland, der zwei Data Warehäuser in die Knie gezwungen hat. Auch eines davon mit einem großen T vorne dran, sozusagen hinten dran. Weil ich konnte damals OLAP nicht sozusagen und dachte, das wäre wie SQL und habe dann einfach mal sämtliche Datenbanken, Spalten auf einmal abgefragt, was natürlich ein bisschen komplex geworden ist und dann lief das Data Warehouse auch nicht mehr. Das hast du auch geschafft, ja?
Ja, ich habe ein SQL geschrieben, was eigentlich sagte, gib mir alle, wo 1 gleich 0 ist. Aber ich habe das so fantastisch geschrieben, dass der Parser das nicht verstanden hatte. Mhm. Und samstags mittags hat dann irgendwann der Administrator mal bei meinem Chef angerufen und gemeint, tut das noch Not, dass da so viele Prozesse laufen? Und das war dann der Punkt, wo ich dann doch eher dann in die Beratung gegangen bin. Ja. Und genau. So, ja, dann viele Jahre bei SAS gewesen, rund um das Thema CRM, Customer Experience Management, ja, was ich liebe. Dann aber seit 2 Jahren bei Databricks, ja, um dieses Thema aus Daten Informationen zu gewinnen, erfolgreich zu sein, ein bisschen über CRM hinaus auch in die anderen Themen zu bringen. Das ist ungefähr die Kurzzusammenfassung, aus dem rede ich zu lange und zu viel.
Ja, gar nicht schlimm, weil das Geile ist ja, du bringst einfach unglaublich viel Fachknow-how mit rein. Du bist zwar offiziell als Vertriebler, also Account Executive unterwegs, aber eigentlich bist du Leib und Seele, würde ich sagen, Berater. Gut, dass du da reingebracht worden bist nach deinem 100.000-Euro-Desaster quasi. Und ich habe schon gesagt, wir wollen über ganz viele spannende Themen sprechen, über Demokratisierung von Daten, über Unification von Lakehouses, also sozusagen Data Warehouses und Data Lakes und natürlich über das Top-Thema aktuell, Generative AI. Und da freue ich mich, dass wir das zusammen machen können. Und deswegen, du bist ja mit vielen Entscheiderinnen unterwegs und besprichst natürlich ganzen Datenthemen. Was ist denn aus deiner Sicht das Top-Thema gerade rund um Daten, was die Entscheider und Entscheiderinnen besprechen?
Also im Prinzip seit einigen Jahren hast du halt wirklich einen riesen Fokus auf dieses ganze Thema Datenstrategie. Aber Datenstrategie ist natürlich riesig groß, ne? Das ist nicht nur Technologie, das sind auch die Prozesse, Abteilungen, alles drum dran. Ein Teil, der sehr, sehr wichtig wird in letzter Zeit, ist wirklich zu überlegen, wie kann ich Daten stärker konsolidieren und dann auch wirklich nutzbar zu machen. Gerade was du angesprochen hast, Generative AI, hat wunderbar das Ganze nochmal so eine Initialzündung gegeben. Weil dieses Thema Datenstrategie, Data Mesh, Data Products und so weiter, super spannend, super wichtig, aber damit wirst du nicht unbedingt reich und berühmt, um es jetzt mal so auszudrücken, als Entscheider. Weil das ist etwas, das muss man halt machen, das ist halt Infrastruktur in Anführungszeichen. Durch Generative AI und den Anforderungen, weil wie soll ich super sein in diesem Bereich der Generative AI LLMs, wenn ich nicht die dazugehörige Datenbasis habe? Dadurch gibt es nochmal diesen Boost. Und das ist das, was momentan eigentlich das dominierende Thema überall ist.
Hey, mir wäre super wichtig, wir haben ja auch Zuhörerinnen, die jetzt nicht unbedingt vom Fach direkt kommen sozusagen. Du hast schon das Thema Data Strategy angesprochen, gerade ein wichtiges Thema 2024. Mhm. Alle CDOs, also Chief Digital Officers, sprechen darüber, haben es auf ihrer Roadmap. Du hast den Begriff Data Mesh erwähnt, das Thema Data Product. Ich habe früher über BI Competence Center gesprochen. Kannst du mal so ein bisschen einsortieren, was diese neuen Begrifflichkeiten, die gerade auf dem Markt im Bereich Datenmanagement herumgeistern, eigentlich bedeuten?
Mhm, gar kein Problem. Eigentlich eine super Geschichte. Man hat einfach überlegt, dass man sagt, wie schaffe ich es, die Hoheit über die Daten, und zwar jetzt nicht aus der technischen Sicht, sondern aus der fachlichen Sicht heraus, wie kann ich das in die einzelnen Abteilungen geben? Und das ist im Prinzip das, was man dann über diese Data Products versucht, indem man hingeht und sagt, guck mal, das ist eine Marketingabteilung und die hat die Hoheit über das Data Product, Marketing in Anführungszeichen, vielleicht eine Kundendatenbank plus andere Informationen. Warum? Weil sie wissen, was in diesen Daten drinsteckt. Technisch als auch fachlich gesehen. So, das ist eine Abteilung. Jetzt hast du aber ganz, ganz viele und ganz, ganz viele dementsprechend von diesen Data Products. Und die möchtest du zusammenführen. Und das ist dann halt diese Mesh-Struktur, deswegen auch Data Mesh, um das Ganze entsprechend dann halt auch wirklich zusammenzuführen. Und daher auch diese Überlegung, dass es sowohl technologisch ist, als auch organisatorisch.
Das war es doch aber vorher auch schon. Also ich meine, das Thema BI Competence Center und Data Governance waren ja Themen, die, ich würde mal sagen, so vor 10 Jahren verstärkt aufgekommen sind, sich an viele Unternehmen versucht haben, es umzusetzen. Dann gab es das Thema Self-Service BI, wo man versucht hat, irgendwie Daten verfügbar zu machen, dass natürlich auch andere Abteilungen darauf zugreifen können. Und jetzt haben wir auf einmal das Thema Data Mesh oder Data Product. Ist es der alten Wein in neuen Schläuchen oder würdest du sagen, da ist auch was anderes dahinter?
Es ist eine Evolution. Mhm. Es ist einfach der nächste logische Schritt, den man geht. Ein wichtiger Aspekt von diesen ganzen Data Mesh und Data Products Diskussion ist, dass man auch überlegt, wie kann man einen Governance-Layer drüber legen. Ja, wie kannst du das Ganze vernünftig steuern? Das, was du genannt hast, was man früher auch gemacht hat, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, das war so hemdsärmlich. Mhm. Ne? Man hat im Prinzip seine Daten irgendwie aufgebaut, man hat sie präsentiert, es gab die Dashboards, ja, super. Es hat auch wirklich gut funktioniert. Aber es war nicht, dass man eine einheitliche Governance hatte. Man hatte nicht wirklich sehr fein granular getrackt, wer darf auf welche Daten zugreifen. Wem möchte ich Informationen zur Verfügung stellen? Und das ist das, was man heute im Prinzip mit diesem System viel, viel einfacher und strukturierter machen kann. Außerdem halt, was man im Gegensatz zu früher, wo das sehr, sehr technologisch getrieben war, heute auch dieser organisatorische Teil sehr, sehr dominant ist.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Früher haben wir ja von Data Warehouse angesprochen, haben wir irgendwie versucht, alle Daten sozusagen reinzubekommen. Da hatten wir unsere einzelnen Data Marts für die jeweiligen Abteilungen. Mhm. Dann hat man gemerkt, wir haben nicht nur strukturierte Daten, sondern wir haben irgendwie auch unstrukturierte Daten. Dann kam dieses große Zeitalter von den Data Lakes, was ich irgendwie cool fand, weil dann so vor 5, 6 Jahren das Thema irgendwie losgegangen ist. Und dann haben gerade große Unternehmen, die viel Geld hatten, dann irgendwie Data Lakes aufgebaut, alle Daten irgendwie reingeschmissen und dann die Hoffnung gehabt, man findet schon spannende Informationen dann da drin, mit denen irgendwie arbeiten kann. Und jetzt sind wir ja in so einer Mischphase. Ihr nennt euch ja selber auch ein Lake House. Also so eine Art Mischung zwischen Data Warehouse und Data Lake. Also kannst du den Begriff vielleicht nochmal erklären und sozusagen auch den Wandel dahin?
Also, da müssen wir ein paar Dinge gerade rücken. Mhm. Ja, also wir bezeichnen uns nicht als Lake House, sondern wir haben einfach nur diese Kategorie erfunden. Ja? ein wichtiger Punkt. Also, erstens mal, du hast vollkommen recht bezüglich Data Lake. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, wo man gedacht hat, hey, ich werfe alle Daten rein, drücke den großen roten Knopf und dann macht's puff und ich habe alle Erkenntnisse, die ich brauche.
Mega.
Hat natürlich nicht funktioniert. Deswegen ja auch eher dieser Gedanke, eher ein Datensumpf, ne? Weil, so.
Ich sage immer Datenmüllhalde, so wie bei den Fraggles damals. Kennst du ja noch?
Allwissende Müllhalde, genau. Ja. So heißt immer noch ein Verzeichnis auf meinem NAS zu Hause, wo alles draufkommt und wo man nach 3 Jahren nicht mehr weiß, wo man es abgelegt hat. Genauso. Typisch Data Lake, genau. So, also, wenn man das aber mal versucht, das Ganze mal ein bisschen zu strukturieren. Wir haben ein Data Warehouse, strukturierte Daten, super für Dashboards, Reporting, BI-Anforderungen, elementar wichtig. Dann habe ich den ganzen Bereich der Analytik. Das sind die Abteilungen, die sehr, sehr viel mit den Data Lakes gearbeitet haben. Wo ich also möglichst viele Daten reinbringe. Ja? Auch unstrukturierte Daten, Streaming-Daten. So. Die sind aber komplett unterschiedliche Datentöpfe. Und die Herausforderung ist, dass das am Ende des Tages sehr, sehr schwierig wird für Unternehmen, das wieder übereinander zu bringen. Ich hatte die Diskussion mal mit einem Forscher in einer sehr, sehr großen Versicherung. Er sagte, wir sind super im Vertriebsreporting. Wir wissen, unsere Vertriebler, was sie wo machen können, was sie verkaufen können, toll. Wir haben ganz tolle sogenannte Next Best Actions. Ja, also, was kann ich jemanden als nächstes in Anführungszeichen anbieten?
Ja, aus dem CRM oder Marketing wahrscheinlich kommen, ne?
Genau. Aber wenn ich beides übereinander lege, dann funktioniert das nicht. Und es war genau die Herausforderung, dass die Reportings, die kommen aus dem Warehouse, die Scores kommen aus irgendwelchen Data Marts, passt nicht. So, und jetzt ist das Konzept des Lakehouses. Und ehrlich, das Konzept ist genial. Der Name ist, naja, wir kombinieren einfach beides. Das heißt, wir haben eine zentrale Ablage, wo wir strukturierte Daten, unstrukturierte Daten, Streaming-Daten an einer Stelle haben, die ich nutzbar machen kann für beide Anwendungsfälle. Also für BI-Reporting und Dashboarding, genauso aber auch für alle analytischen Fragestellungen, was gerade heute mit Generative AI unglaublich wichtig ist. So, und wenn ich das habe, mit dem, was ich vorhin genannt habe, nämlich dieser Governance drüber, dass ich genau weiß, welche Informationen sind wo enthalten, dann ist das etwas, was Unternehmen deutlich nach vorne bringt und deswegen Lakehouse. Und interessanterweise, also nur weil ich gesagt habe, wir haben es erfunden, das ist jetzt 3-4 Jahre her. Jetzt gibt es Studien, dass über 70% der CDOs ihre Datenstrategie genau an diesem Lakehouse-Konzept ja, angleichen, nämlich wirklich eine zentrale Datenhaltung haben zu wollen, wo sie das Ganze konsolidieren und dann allen Abteilungen zur Verfügung stellen.
Jetzt hast du aber eben schon gesagt, das ist so ein Thema, was letztendlich weder Ruhm noch Ehre bringt, logischerweise, weil ich anfange, nämlich meine ganzen Datensilos sozusagen einmal gemeinsam in so ein Lakehouse reinzubringen, selbst wenn das dann super funktioniert und ich meine zentralen Datenbasis habe, habe ich ja doch erstmal einen riesigen Aufwand, den ich bewerkstelligen muss, der mir rein wirtschaftlich noch nicht so wirklich viel gebracht hat, oder?
TCO-mäßig, ja, ist ein modernes Lakehouse, was du jetzt in die Cloud packst. Super. Ja?
Total Cost of Ownership, wohlgemerkt, ja.
Sehr gut. Also, das ist toll, ja. Also, so gesehen lohnt sich das auf jeden Fall. Aber der wichtige Punkt ist, die Frage ist, wie kann ich jetzt, wenn ich in der Verantwortung bin, auch als CDO, wie kann ich das auch für fachliche Mehrwerte nutzen an dieser Stelle? Weil das sind die Themen, mit denen ich dann sozusagen Ruhm und Ehre viel, viel mehr bekomme, als nur in Anführungszeichen, wenn ich jetzt sehr, sehr kostengünstig etwas zur Verfügung stelle. Und da haben wir natürlich jetzt als Nachbrenner das gesamte Thema Generative AI. Ja, weil das einfach jetzt so dominant ist und man da festgestellt hat, jo, diese Generative AI, LLMs, diese ganzen KI-Use Cases oder Anwendungen, die funktionieren nur dann gut, wenn sie auf möglichst viele Daten zugreifen können, lernen können.
Da würde ich gleich gerne rübergehen. Lass uns mal ganz kurz noch bei einem anderen Aspekt bleiben, nämlich beim Thema Total Cost of Ownership. Das ist schon angesprochen, da geht es ja letztendlich um die Kosten, die ich habe. Sei es im Bereich Data Warehouse, Data Lake. Kannst du dazu was sagen, warum sich das letztendlich auch monetär erstmal für die Unternehmen lohnt?
Also, mehrere Punkte. Der eine Punkt ist, du konsolidierst im Prinzip die gesamte Infrastruktur, die du hast. Du weißt es genauso gut wie ich. Wir arbeiten seit über 20 Jahren in dem Bereich. Bei großen Unternehmen, wir reden von Dutzenden von Warehäusern und Data Marts und was es nicht alles irgendwo gibt, die alle gewartet werden müssen, wo alles für alles Lizenzen noch vorgehalten werden müssen, wo du unheimlich hohe Aufwände hast, Daten von A nach B zu bringen, ja, Host-Systeme, die immer noch im Einsatz sind, weil man es nicht geschafft hat, in den letzten 20 Jahren die entsprechend in die moderne Welt, was auch immer das auch sein mag, zu migrieren an diesen Stellen. Wenn du das jetzt konsolidierst an einer Stelle und das auch noch in einer Cloud-Lösung machst, ja, die, ich sage immer so gerne, atmen kann, wo du also in der Lage bist zu sagen, ich skaliere, bleiben wir bei diesem Dashboarding, montags morgens, ja, skalierst du hoch, weil sehr, sehr viele im Prinzip diese Reports haben möchten. Kurz danach kannst du runterskalieren. Das heißt, du bist immer im optimalen Bereich deiner Kosten. Du schaffst die richtige Balance zwischen Performance und Kosten auf der anderen Seite. Das ist im Prinzip genau das, warum man genau das tut.
Das heißt, auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit, wie du schon geschrieben hast, die Kosten zu sparen, indem ich alles in eine zentrale Stelle bringe. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, wir haben natürlich gerade mit dem Thema Datenstrategie auf der einen Seite ein wichtiges Thema, mit dem ich aber vielleicht Kosten sparen kann, aber trotzdem halt natürlich große Themen habe, indem ich halt erstmal meine gesamten Data Warehouse sozusagen an eine zentrale Stelle bringen muss. Ich habe aber noch ein ganz anderes spannendes Thema dieses Jahr mit Generative AI, was sozusagen in aller Munde ist. Und da reden wir ja wirklich von einem großen Thema, weil es nicht nur die großen Unternehmen beschäftigt, sondern wirklich fast jede Einzelperson beschäftigt, weil die Möglichkeiten da sehr groß sind. Wenn ich dann auf LinkedIn unterwegs bin, dann sehe ich zwei Lager, würde ich spontan behaupten, an ein Lager, was sagt, mit Generative AI ist quasi alles möglich und man sollte loslegen und wer zu spät dran ist, der wird gefressen werden. Und die anderen, die so ein bisschen aus dem Umfeld kommen von dir und mir, die immer schreien, ohne Datenstrategie bin ich eigentlich verloren, weil das Garbage-In, Garbage-Out-Prinzip gilt. Das heißt, wenn Generative AI auf schlechte oder unkonsolidierte Daten trifft, dann sind die Modelle und die Themen, die nachher dabei rauskommen, auch nicht so optimal. Auf welcher Lagerseite bist denn du unterwegs?
Mittendrin, sowohl als auch. Nein. Also, der erste Punkt ist, Generative AI verändert schon unser Leben und wird unser Leben immer stärker verändern. Wir sind mitten in dieser Disruption. So. Der Punkt ist, wir müssen überlegen, wie können wir jetzt vernünftig genau das nutzen? Ja, wie können wir Generative AI wirklich vernünftig nutzbar machen? Das sind die Diskussionen, die ich habe. Überall liest man, Generative AI ist so super wichtig, wir müssen es tun. Also, die Vorstände fragen im Prinzip eine Ebene drunter, wir müssen Gen AI machen, kümmere dich drum. Derjenige denkt dann, ja, und wie mache ich es denn? Und was mache ich denn? Aber wir müssen was machen. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Aktionismus auch unterwegs. So. Und da müssen wir ein kleines Stück von weg. In der Hinsicht bin ich eher auf der Fraktion Daten konsolidieren, drüber nachdenken in Ruhe, was sind vernünftige Anwendungsfälle. Aber es trotzdem auch zu tun an diesen Stellen. Dabei wichtig sind mehrere Dinge. Erstens, Generative AI oder diese LLMs, Large Language Models, die helfen ja nur aus wenigen Daten, die zur Verfügung stehen, in Anführungszeichen, heraus, also ich sag mal provokant, zu raten, was die Antwort ist. Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip das Grundprinzip davon. Das macht die sehr, sehr gut. Aber es ist trotzdem eine Art Raten. Deswegen, man muss immer überlegen, wie interpretiere ich das auch? Mhm. Ne? Weil dann bekomme ich etwas mit einer 85-prozentigen Confidence. Das ist super, trotzdem kann es falsch sein. Ja? Was meinst du, was ChatGPT schon gesagt hat, welche berühmten Menschen alle aus Ochtendung kommen, ja? Was hinten und vorne nicht stimmt?
Hast du gefragt?
Ja, habe ich mal gefragt und es war sehr exotisch. Okay. Also Udo Jürgens war auch ein Ochtendunger. Ja?
Er war wahrscheinlich mal ein Ochtendung.
Ich glaube, der ist doch nicht mal dran vorbeigefahren.
Okay, wohlgemerkt. Olli kommt aus Ochtendungen, nur sicherheitshalber, wenn ihr euch fragt, warum Olli nach Ochtendungen gegoogelt hat. Oder ja, ChatGPT hat genau genommen. Ja.
Genau, immerhin haben wir zwei Autobahnen, aber es ist ein anderes Thema. Also, Daten ist unglaublich wichtig an dieser Stelle jetzt. So, was auch wichtig ist, die eigenen Daten möglichst breit mit allem, also alle Informationen, die ich habe, zur Verfügung zu stellen, um dann die Generative AI, die LLM-Modelle anzulernen, um dann entsprechend nutzbar zu machen. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Gen AI einzusetzen, gibt es nämlich aus meiner Sicht daraus zwei große Anwendungsblöcke. Und das wird oftmals nämlich miteinander vermischt, beziehungsweise nicht ganz klar. Das eine ist, wie kann ich es in der Außendarstellung oder in der Außensicht, also extern nutzen. Ja, also wenn ich jetzt, was weiß ich, in der Bankversicherung, wie auch immer bin, im B2C-Bereich, also sowas wie ein Chatbot, jetzt mal ganz simpel ausgedrückt.
Das also irgendwo ein. Richtung Kunde quasi, ne?
Kunde, ja. Okay, ja, als Beispiel. So, das ist der eine Teilbereich. Mhm. Der andere Teilbereich ist, wie kann ich aber diese gleichen Funktionalitäten auch intern, innerhalb des Unternehmens nutzbar machen? Ja? So, ich persönlich glaube, dass es in Innenverhältnis heraus vielleicht sogar noch einfacher und schneller funktioniert, das Ganze zu tun. Ja? Und mir bei dieser gesamten Transformation, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, also das Umsetzen dieser Datenstrategien viel, viel schneller helfen kann. Ja? Indem ich zum Beispiel in der Lage bin, alten Code vom Host, ja, Cobra-Code, ja, die Programmierer sind mittlerweile nicht mehr nur in Rente, sondern bedauerlicherweise schon teilweise verstorben, dass ich den verstehen kann, und dann entsprechend eine moderne Sprache, ja, Python, R, PySpark, was auch immer zu übersetzen und nutzbar zu machen. Nicht eins zu eins, weil es geht nicht darum, einfach eine Zeile Code irgendwie zu übersetzen, sondern es geht darum zu verstehen, was dachte der Programmierer damals, was war die Intention davon.
Genau, also für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, der Host ist ein ganz altes Rechnersystem, was vor allem bei Banken eingesetzt worden ist oder immer noch eingesetzt wird. Und wo es wirklich so ist, dass ganz viele Rentner immer noch als Freiberufler quasi für die Banken arbeiten, weil eben COBOL und Co. niemand mehr lernt. Es gibt ja deutlich neuere Programmiersprachen, aber auch schon Programmiersprachen, die ein bisschen älter sind, wie C, die ja auch schon fast ausgestorben sind sozusagen, die dann irgendwann danach gekommen sind. Und das ist für viele Unternehmen noch ein Thema, die den Host im Einsatz haben, sich zu überlegen, wie bekomme ich dann eigentlich quasi Weiterentwicklungen oder halt eine Transformation hinsichtlich anderer Programmiersprachen. Ja.
Nicht nur bei Banken, Versicherungen. Große Versicherungen haben Tarifierungssysteme auf dem Host. Mhm. Wenn es also darum geht, dass man jetzt Rabattmöglichkeiten einräumen möchte, um auf den Wettbewerb zu reagieren, dann kann man nicht den Host verändern. Dann setzt man Serversysteme davor, die künstliche Rabatte dann dem Host unterjubeln, damit man so etwas abbilden kann. Also das ist real existierend. Mhm. Und wenn ich das jetzt wirklich mit Generative AI machen kann, intern, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, hier endlich den Schritt in die neue Datenwelt zu gehen an dieser Stelle. Ja, so. Und der zweite Teilbereich für intern ist konsequenterweise endlich mal dahin zu gehen und zu sagen, ich kann auf den gesamten Wissensstand meines Unternehmens endlich mal zugreifen und zwar in natürlicher Sprache. Und hier sind zwei unglaublich wichtige Dinge mit drin. Erstens, der gesamte Wissensstand. Du hast für große Unternehmen genauso gearbeitet, wie ich auch sie beraten habe. Wir reden hier von nicht nur Tausenden, sondern Hunderttausenden von Tabellen in diesen Unternehmen. Ja, in den unterschiedlichsten Data Marts, Warehäusern und ne, so weiter. Da ist es unmöglich, einen Überblick zu haben. Für solche Modelle, das entsprechend zu verstehen, wie hängen diese Daten zusammen, ja, was ist die semantische Bedeutung dahinter? Das können die. Und wenn ich dann in der Lage bin zu sagen, liebes System, dann zeig mir doch mal, welche Kunden für bestimmte Themenbereiche interessant sein könnten und vergleiche mir diese Kundengruppe mal mit denen aus dem Vorjahr, dann kann das in dieser natürlichen Sprache übersetzt werden in Code und ich bekomme die Ergebnisse. Das ist unglaublich.
Also, was ich sehe, und da stimme ich dir insofern zu, als dass die meisten Anwendungsfälle der Großunternehmen bisher mehr nach innen gehen als nach außen gehen, dann aber nicht auf die Kundendatenbasis, sondern typischerweise stark ins Intranet. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Intranet ist so ein klassisches Thema irgendwie hinten dran, weil sich viele Unternehmen seit Jahren damit beschäftigen, wie kriege ich dann eigentlich intelligente Suchen hin? Weil man hat so viel im Intranet irgendwie abgelegt und gleichzeitig finden es aber die Mitarbeiterinnen nie, wenn sie damit irgendwie arbeiten wollen. Und da ist natürlich dann super, das mit natürlicher Sprache zu machen und damit das Wissensmanagement nach intern schon viel besser zu gestalten.
Na, mal ganz kurz reinzugrätschen, weil jetzt hast du nämlich ein wunderbares Beispiel gebracht, warum so ein Thema wie Governance so wichtig ist. Ne, du erinnerst dich, BICC, Governance und so weiter. Was du gerade gesagt hast mit dem Intranet als Wissensdatenbank, toll. Unternehmen setzen das aber auch, und ich habe auch mit einer großen Versicherung zusammengearbeitet, die das schon vor Jahren umgesetzt hat, wie man solche Handlungsempfehlungen auch im Kundenverhältnis einsetzen kann. Ne? Also im Callcenter, ich rufe an und während wir beide uns unterhalten, pop beim Agent auf, was könnten so die FAQs sein, die für das Thema, worüber wir gerade sprechen, relevant sind. Das ist das Gleiche, was du gesagt hast. Nur brauchst du natürlich eine Governance, die sagt, bestimmte Dokumente darfst du nur im Innenverhältnis sozusagen nutzbar machen oder Informationen und andere kannst du auch extern mit deinem Kunden teilen. Das heißt, die gleiche Datenbasis, die gleichen Modelle, nur die Governance entscheidet, was sind Informationen, die du auch extern mit deinen Kunden teilst und was bleibt intern. Und damit hast du natürlich riesige Vorteile, weil du hast eben nicht unterschiedliche Systeme, sondern ein System mit einer Datenbasis.
Und ist das nicht gefährlich irgendwie? Also wenn meine Governance nicht sauber aufgesetzt ist, habe ich natürlich im schlimmsten Fall halt ein Datenschutzproblem, weil gewisse Informationen nach außen gegangen sind. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, wir diskutieren ja auch gerade mit vielen Kunden, eine Datenstrategie aufzusetzen. Und die Kunden haben das gleiche Problem sozusagen. Du hast ja schon gesagt, es gibt so viele Tabellen hinten dran. wo dann verschiedene Reportings aus den verschiedenen Abteilungen aufgebaut werden und die zeigen eigentlich die gleichen Inhalte offiziell an, aber haben völlig verschiedene Zahlen, weil die auf ganz andere Datenbanksysteme zugegriffen haben. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, das Ganze jetzt nochmal irgendwie in natürlicher Sprache, das heißt, dass Fachabteilungen einfach mal sagen, hey, liebes ChatGPT, gib mir doch mal folgende Informationen zu Kunden raus, dann bekomme ich ja aufgrund meiner Historie eine Gänsehaut, weil ich Angst habe, dass da jeder irgendwie 23 verschiedene andere Zahlen rausbekommt, weil das immer anders interpretiert wird. Das heißt, da ist die Frage, wie stelle ich denn sicher, dass meine Governance auch in so einer Qualität ist, dass ich nicht die gleichen Probleme habe, die ich immer schon gehabt habe?
Also erstens genieße ich es gerade, dass du dann eine Gänsehaut und nicht graue Haare bekommst bei der Fragestellung.
Weil die habe ich ja schon.
Verschiedene Dinge. Erstens müssen wir ganz kurz mal sagen, dass du, so hoffe ich, ChatGPT als Synonym benutzt hast für diese LLM, für diese ganze Geschichte. Weil, was du nicht machen solltest und was Unternehmen auch nicht tun, ist, ChatGPT zu nutzen, um jetzt mit ihren Kundendaten dort entsprechend irgendwie Erkenntnisse rauszuziehen. Weil das würde bedeuten, diese Informationen entsprechend extern zu geben. Das ist No-Go. Wichtig ist, dass diese Fähigkeiten innerhalb der Unternehmen bleiben und auch die Daten innerhalb des Unternehmens. Die Daten, das ist das Wertvolle. Das ist das, was innerhalb der Bank, der Versicherung, welches Unternehmens auch immer bleiben müssen. Das heißt aber auch, dass die entsprechenden Generative AI-Modelle auch eigene Modelle intern behältst mit der internen Datenspeicherung und eben nicht sowas wie ChatGPT. Nur ein wichtiger Punkt, ja. Der zweite Teil ist, ja, du musst sehr sauber arbeiten mit dieser Governance. Aber das ist genau dieses Thema, warum man diese Data Products, ja, und diese Data Mesh-Struktur ja aufbauen möchte. Ich gebe dir die Verantwortung für einen bestimmten Teil dieser Daten, für dich in die Fachabteilung hinein. Und es liegt in deiner Verantwortung, weil du hast auch das Know-how zu entscheiden, wer hat eine welche Sichtbarkeit auf diese Daten. Und dadurch, dass du das herunterbrichst auf die einzelnen Abteilungen, die dann in diesem Mesh-Konstrukt zusammenarbeiten, ist es auch einfacher, diese Governance einzuhalten. Ist es sehr einfach? Nein, natürlich nicht. Es ist Aufwand. Ja? Aber es ist der richtige Weg, den du gehen musst. Weil wenn du das machst, dann bist du aber auch zum Beispiel vollkommen auch auditfähig. Also diese ganzen Dinge, die jetzt hochkommen, der EU-AI-Act, wo du alles nachweisen musst, oder lassen wir den kurz weg, normale Analytik. Jede Bank, jede Versicherung muss nachweisen, auf Basis welcher Daten, welcher Score, welches Ergebnis geliefert hat. Das ist heute nahezu unmöglich
für die meisten.
So, wenn du aber ein solches Lakehouse aufbaust mit der entsprechenden Governance dahinter, dann kannst du das per Knopfdruck erzeugen. Natürlich musst du die Schmerzen einmal durchleiden, du musst es aufbauen. Ja? Aber die Systeme helfen dir natürlich, diesen Aufwand zu minimieren. Ich da eine kurze Anekdote mit rein. Was ich glaube auch sehr, sehr wichtig ist bei diesem ganzen Thema mit diesen Generative AI und LLMs. Es ist nicht nur, dass du aufpassen musst, welche Daten du benutzt, also was du gefragt hast, was intern, extern, sondern auch, wie du im Prinzip diese Modelle du aufbaust, ja, im Sinne von, auf was dürfen diese Modelle zugreifen, um entsprechende Antworten zu generieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt Kunden, die haben auch experimentiert, sowohl im Telco als auch im Bankenumfeld, Chatbots, ja, Generative AI, Tarifberatung. Jetzt stell dir mal vor, du gehst jetzt bei irgendeinem Telekommunikationsanbieter auf die Webseite, ja, und dann nutzt du solche GenAI, LLMs und so weiter, Tarifberatung, und dann kriegst du als Antwort, also dein Freund, der Oliver, ja, der hat mit dem gleichen Telefonieverhalten wie du einen Tarif, der ist 10 Euro günstiger. Das wäre natürlich ein Super-GAU, weil du diese Informationen, ja, über andere von deinen Kunden niemals nie teilen dürftest, ja. Das Modell hat aber natürlich alle Informationen. Ja, also musst du natürlich sehr, sehr fein granular justieren, programmieren, ja, was davon ist auch wie nutzbar. So, und deswegen, das ist auch wieder einer der Teilbereiche, wo du in diesen Generative AI-Bereich, es ist toll, es ist die Zukunft, aber man muss sehr vorsichtig und konsequent überlegen, wie ich es einsetze.
Heißt aber auch, dass die Skills sich nochmal verändern werden stark, oder? Ich muss also nicht mehr programmieren können oder mich mit den jeweiligen Systemen beschäftigen, sondern ich muss wirklich in der Lage sein, Business zu verstehen. Ich muss in der Lage sein, auch die Algorithmen zu verstehen. Ich muss aber auch in der Lage sein, eben solche Governance-Strukturen aufbauen zu können. Ja. Und als Fachabteilung, die verantwortlich ist für Data Products, dann auch wirklich bestimmen zu können, fachlich, welche Informationen dürfen wie, von wem und wann genutzt werden.
Vollkommen richtig. Also ich glaube, die Rollenprofile werden sich sehr, sehr stark verändern. Der reine Datenbankprogrammierer, so nenn es jetzt einfach mal lapidar, das wird immer mehr in den Hintergrund kommen, weil du wirklich es immer besser wird mit der natürlichen Sprache und das wird irgendwann einfach der Normalfall sein. Ja, da reden wir von wenigen Jahren. Ja. Nichtsdestotrotz brauchst du schon ein sehr gutes fachliches Know-how. Mhm. Auch ein Know-how, was bedeutet das von den Daten? Ne? Du erinnerst dich, wir haben das früher sehr, sehr häufig gehabt, dass wir mit Kunden gesprochen haben, die konnten auf Daten drauf gucken auf den Bildschirm und haben gesagt, da ist ein Fehler. Ja? Das waren nicht die besten Programmierer, aber das waren die, die die Daten kannten. Ja? Und das wirst du auch weiterhin brauchen an dieser Stelle heraus. Vollkommen richtig. Und jetzt kommt aber auch noch ein wichtiger Punkt. Diese Transformation, auch diese unterschiedlichen Rollen, das ist ja auch Teilbereich der Datenstrategie. Und da brauchen aber die Unternehmen genau entsprechende Hilfestellungen. Das kannst du nicht, technologisch kannst du das Ganze unterstützen, dass die Schmerzen geringer werden, dass du halt günstiger bist, dass du schneller bist. Das ist alles ganz toll. Aber du brauchst natürlich jetzt auch jemanden, der sie an die Hand nimmt. Ja, also, du und dein Unternehmen.
Ja, so weit.
Ja, ja, ist ja so, ja. Um genau diese Transformation wirklich umsetzen zu können.
Mhm, absolut richtig, aber das hier so ein bisschen der Werbeblock logischerweise gerade ist.
Nein, das war kein Werbeblock, ernst gemeint. Es ist wirklich so.
Ist so. Ich sage ja immer, viele Unternehmen machen Dinge einmal oder auch zum ersten Mal sozusagen hinten dran und ich bin ja, natürlich habe ich eine eigene Beratung, ich sage auch mal, ich sehe Beratungsfirmen auch sehr kritisch an, aber es sind so Felder natürlich, wo dann Berater einfach viel mehr Erfahrung haben, weil sie Dinge halt mehrmals im Jahr sozusagen machen, wissen, was gut geht und was nicht gut geht und damit auch Unternehmen, die es dann zum ersten Mal machen oder gerade in diesem Transformationsprozess sind, viele Fehler und damit auch viel Geld ersparen. Das heißt, da macht Beratung aus meiner Sicht auch wirklich Sinn. Also von daher.
Vor allen Dingen, weil man auch die Erfahrung benötigt von den letzten 15, 20 Jahren. Weil du musst die Vergangenheit kennen, damit ich die Transformation in die Zukunft schaffe. Also nur diese neue Technologie einzuführen, das ist der falsche Weg. Ich muss die alte Welt kennen, damit ich diese Unterstützungsleistung machen kann. Und das ist das, warum ich jetzt einfach an dich gedacht habe.
Vielen Dank. Nachdem wir jetzt für uns geworben haben, kommen wir noch zum dritten Teil. Nämlich zu euch eigentlich. Wie kommt denn da Databricks ins Spiel? Also was bietet ihr an? Warum seid ihr der Erfinder vom Lakehouse gewesen? Und was macht euch so zum heißen Scheiß gerade in diesem ganzen Datenumfeld?
Ich mag das ja so, wie du es jetzt gerade genannt hast. Also, wir haben die Kategorie in Anführungszeichen erfunden. Databricks, es klingt immer so, als ob wir so ein Startup wären, sind wir nicht. Uns gibt es seit über 10 Jahren. Wir sind entstanden daraus, dass die Erfinder von Spark einfach mal überlegt haben, okay, wie kann man den nächsten Schritt gehen? Ja? Und der nächste Schritt war dann wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt hier nicht nur eine Engine, die sehr, sehr gut mit sehr, sehr vielen Daten umgehen kann, sondern wir wollen das jetzt auch besser strukturieren, indem wir alle die Dinge, die nicht gut funktionieren, ja, nämlich getrennte Datenhaltungen, Warehäuser, Data Lakes und so weiter, indem wir das halt in eine Plattform ins Lakehouse reinbringen. Super. Zweites Standbein von uns war schon immer gewesen die Analytik. Mhm. Ja, wir haben auch MLflow erfunden, ja, beziehungsweise unsere Gründer, die immer noch bei uns sind. So, das heißt, die Plattform ist also nicht nur für die Daten Konsolidierung, sondern auch für die Analytik. Also, du greifst auf Daten zu und du kannst direkt auch noch Nutzen und Wissen generieren. Das ist der elementare Teilbereich. Haben wir vorhin gelernt. Nur auf die Daten, das musst du machen, aber du willst ja den Value dahinter haben. So. Und dann der nächste Schritt war dann, dass wir Mosaic ML aufgekauft haben, zu sagen, hier, Generative AI, das ist genau der Teilbereich, wo man reingeht, wo wir aber auch eine Plattform brauchen, die das mit den Daten des Kunden beim Kunden ermöglicht. So, das heißt, zusammengefasst, wir haben eine Data Intelligence Plattform, die genau das bietet. Basiert auf Open Source. Elementar wichtig. Wir können nicht davon reden, dass du Kosten minimierst. Ja, wenn du ein Vendor-Login hättest, wenn du also auf Databricks vertraust, dann sagst du, ich komme nie wieder von los. Deswegen komplette Open Source Technologie. Das Ganze komplett Cloud-unabhängig. Es ist völlig egal, wo du das hast. Ob das jetzt bei AWS, Microsoft, Google, völlig egal. Dementsprechend auch gerade bei Bankenversicherungen, was ja unsere Hauptindustrien sind, jetzt, also deine und meine, dass du sagst, du kannst auch die BaFin-Anforderungen der Multicloud-Strategie wunderbar abdecken, weil wir im Prinzip ja das verbindende Element zwischen den unterschiedlichen Clouds sind an diesen Stellen. Und dann das Ganze natürlich jetzt auch wirklich weitergedacht, und das finde ich total smart, deswegen Data Intelligence Plattform, dass wir auch diese Generative AI-Fähigkeiten intern haben. Also dieses Thema mit in natürlicher Sprache, liebes System, dann gib mir doch bitte mal die Empfehlungen, welche Kunden ich dann bitte nächste Woche ansprechen sollte. Ja. Und das entsprechend dann auch genau das mir als Information zurückgibt.
Wie erlebst du hier den deutschen Markt? Also das Thema Cloud finde ich ganz spannend. Ist jetzt gefühlt im letzten halben Jahr wieder stärker nach oben gekommen. Also vor 6, 7 Jahren, wir machen ja viel im CRM-Bereich, aber natürlich Salesforce so der Vorreiter, dann haben wir ganz viele Diskussionen geführt. Und ich dachte eigentlich so, dass es seit 3 bis 4 Jahren quasi aufgebrochen ist und das Thema Cloud für alle ein entspanntes Thema ist. Ich sehe auch viele Banken logischerweise in die Cloud gehen, eben genau aus diesem Grunde Total Cost of Ownership, weil es die Kosten deutlich reduziert. Gleichzeitig haben aber aus meiner Sicht heraus auch die Diskussion wieder zugenommen die letzten 2 bis 3 Monate, wo ich immer höre so, oh, Cloud können wir nicht machen, Cloud ist verboten hinten dran. Wie ist da deine Wahrnehmung, was das Thema angeht?
Also die Adoption ist natürlich in Deutschland deutlich geringer oder langsamer, nicht gering, aber langsamer, als du es in vielen anderen Ländern hast. Ja, also das merken wir auch immer in den Diskussionen jetzt auch mit unseren amerikanischen Kollegen, wo mit einer viel, viel größeren Selbstverständlichkeit auch die größten Banken und Versicherungen komplett alles in der Cloud und möglichst dort abgelegt haben. Das stimmt. Diese Skepsis und diese Rückkehr Richtung On-Prem-Gedanken, das höre ich nicht. Ja?
Nee, nicht die Rückkehr, aber den Schritt zu wagen, der wird im Augenblick gefühlt wieder ein bisschen stärker diskutiert quasi. Während das vor einem Jahr, vor 2 Jahren war das eher noch, wenn wir was machen, gehen wir in die Cloud sozusagen. Ja.
Vollkommen richtig. Also die Diskussion kommt viel, viel stärker aus der Regulatorik heraus, weil man da sehr, sehr vorsichtig ist. Welche Daten kann ich jetzt in der Cloud und wo ist die Cloud und so weiter und so fort, aus diesen Bereichen heraus. Weniger, dass man überlegt und sagt, oh, macht Cloud aus den Kostengründen oder wie auch immer Sinn. Ja, das glaube ich nicht. Aber ja, das ist richtig, das spürt man, dass die Geschwindigkeit nicht dieselbe ist. Ja, was aber gerade jetzt durch dieses ganze Generative AI und so weiter aus meiner Sicht heraus wieder deutlich Fahrt aufnimmt. Ja, also egal mit wem ich jetzt in den letzten 3 bis 6 Monaten gesprochen habe, man hat deutlich mehr den Fokus wieder auf Cloud-Systeme. Databricks bietet mit der Data Intelligence Plattform die Technologie, um genau diese modernen Datenstrategien umzusetzen, Generative AI nutzbar zu machen für die Unternehmen und das zusammen jetzt mit der entsprechenden fachlichen Unterstützung ermöglicht es den Unternehmen, endlich genau in die moderne Datenwelt mit hineinzugehen.
Was ist denn dann deine Vorhersage für das Jahr 2024? Ich frage deswegen, weil wir natürlich auch immer häufig Trendstudien machen, weil ich mir auch angucke, was andere Firmen so prognostizieren. Ich habe es ja eben schon gesagt, das Thema Datenstrategie ist bei jedem CDO irgendwie verhaftet. Das Thema Generative AI sowieso. Ja. Die Frage, wo die Reise hingeht. Was glaubst du, wie schnell wird der deutsche Markt das Thema aufnehmen und umsetzen? Also haben wir dieses Jahr schon die große Zeit der Datenkonsolidierung und von Generative AI oder ist es etwas, was sich erst die nächsten 2, 3, 4 Jahre wirklich durchziehen wird?
Lass mal kurz in die Glaskugel reingucken. Nein, jetzt mal im Ernst. Du merkst, dass sehr, sehr viele Unternehmen ja, schon sehr aktiv sind in diesem ganzen Bereich Generative AI. Ja? Also da hast du positive Beispiele, wie jetzt eine Ergo, die mit ihrer AI Factory unglaublich viele Use Cases schon umsetzen. Eine Commerzbank, die damit wirbt, dass sie jetzt auch AI-Chatbots entsprechend schon produktiv geschaltet haben und so weiter. Das heißt, da passiert sehr, sehr viel. Die Dinge werden schon getan. Und dabei merkt man auch, dass man halt in diesem Datenkonsolidierungsbereich noch deutlich mehr machen muss. Funktioniert. Gen AI, Use Cases, Experimente, das wird schon dieses Jahr deutlich stärker kommen, weil dieses, wenn ich es jetzt nicht mache, bin ich zu spät dran. Ich glaube, diese Angst hast du in diesem ganzen Entscheiderumfeld. Die Datenkonsolidierung wird man dieses Jahr erkennen, dass das immer notwendiger wird, um erfolgreich zu sein. Wird aber, glaube ich, erst sukzessive dann halt nächstes Jahr und so weiter nochmal verstärkt Fahrt aufnehmen.
Und jetzt hast du ja gesagt, Chatbots und Co., ich meine, das ist ja für uns beide ein bisschen so ein alter Hut quasi. Wir erinnern uns irgendwie vor 5 oder 6 Jahren, als IBM mit Watson versucht, in den Markt reinzukommen und irgendwie alle Unternehmen mit Watson damals versucht haben, Chatbots irgendwie aufzubauen. Ist da jetzt nicht so der Hype-Anwendungsfall? Natürlich sage ich immer, dass gerade neue Technologien gerne mal vor allem im Servicebereich landen. Von daher sind wir da mit Chatbots schon dran, aber es ist ja kein AI. Also was du eben gesagt hast, sind das jetzt so Projekte, wo ich AI draufnagel, weil es der Vorstand gerne hören möchte und ich mache eigentlich Business as usual, also das, was du schon sagst, seit 20, also unsere AI, die wir seit 20 Jahren quasi machen? Oder reden wir wirklich von Gen AI und den Projekten, die da umgesetzt werden?
Es ist eine Mischung aus beiden. Egal, ob es jetzt Strategieberater sind, die Unternehmen selber, wer auch immer, alle überlegen sie krampfhaft, wie kann ich diese tolle Technologie, ja, nutzen für Use Cases. Und es gibt nicht diesen Stein des Weisen und das wird direkt funktionieren. Mhm. Also tendiert man dazu, dass man Dinge nimmt, die man schon kennt, zum Beispiel wie diese Chatbots, und versucht sie endlich mal gut zu machen. Mhm. Wobei endlich mal gut zu machen, das, was wir schon vor 5 Jahren diskutiert haben, ist auch nicht schlechter als das, was heute die Gen-AI-Modelle ermöglichen. Nur, dass es heute einfacher ist. Ich erinnere mich, dass ich mit einem der größten Versicherer vor 3 Jahren ein Thema besprochen habe, wie man wirklich jetzt diesen ganzen Beratungsprozess, ja, viel, viel besser steuern könnte durch eine Intelligenz, die in dem Gespräch mithört, das Ganze bewertet und am Ende entsprechende Handlungsempfehlungen gibt. Das war vor 3 Jahren noch ein relativ aufwendiges Projekt. Das
stimmt, ja.
Heute, ja, mit diesen Gen-AI, LLMs, und die Geschwindigkeit ist so unglaublich schnell, dass es heute etwas ist, was viel, viel kleinere Unternehmen in kurzer Zeit mit geringem finanziellen Aufwand umsetzen könnten. Und ich glaube, damit fängt man jetzt an und dann wird man merken, wie viele tolle Möglichkeiten ich im Prinzip habe. Und die richtigen Gen-AI-Use-Cases, also das ist richtig geile Scheiß, in Anführungszeichen, Entschuldigung, das wirst du wahrscheinlich erst in 1, 2, 3 Jahren sehen.
Weil ich sozusagen über das Lernen mit den Use Cases, die ich umsetze, meine Datenbasis weiter aufbaue, bis sie dann irgendwann auch so gut ist, dass Gen AI dann halt wirklich voll produktiv ist, oder?
Ja, also erstens die Datenbasis, aber zweitens auch die Erfahrungswerte, die du brauchst, was funktioniert und was sind noch echte Mehrwerte. Ja, also erinnere dich an diese ganzen Diskussionen Google Glasses. Du erinnerst dich, ne? Super, alle haben gesagt, jetzt laufen alle nur noch mit der Brille rum, die im Prinzip jetzt ein Display hat. Und dann ist es total eingeschlafen, weil es gab keine Anwendungsfälle dafür. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt aus diesem Experimentierumfeld in die echte Welt kommen. So. Das passiert gerade. Und dann stellt man fest, dass viele Dinge eben noch nicht sauber laufen. Ja. Und dann kommen die Daten noch hinzu. Und dann merke ich auf einmal, wie viel mehr Möglichkeiten ich habe. Und dann wird es diese Anwendungsfälle geben, wo jeder sagt so, boah, also erstens hätte ich das schon vor 2, 3 Jahren gewusst. Ja. Und zweitens, das wird ein Gamechanger sein. Natürlich.
Damit kommen wir so ein bisschen zum Ende. Und am Ende sage ich ja immer den Teilnehmerinnen, was würdet ihr jetzt nochmal den Zuhörern und Zuhörern mitgeben, wenn sie Richtung, oder wenn sie sich Richtung Gen AI oder Data Strategy bewegen wollen? Was sind so deine Tipps? Worauf sollte man achten? Was sind so die wichtigen Themen?
Aller wichtigste Tipp. Und der ist so alt, wie ich im Business bin und du auch. Die Daten sind das Allerwichtigste. Aus mehreren Gesichtspunkten. Ein Gesichtspunkt ist, die Daten, das ist das Asset des Unternehmens. Also die Daten niemals, nie unkontrolliert irgendwo rausgeben. Also keine Chatbots irgendwie auf Basis von ChatGPT oder sonstigem, wo die Daten rausgegeben werden. Der einzige Wert, den du als Unternehmen hast, sind deine Daten. Also behalte sie. Wichtig. Konsolidiere sie und schöpfe den Wert da draus. Ja? Tu es. Und starte heute und nicht erst morgen oder übermorgen oder wann auch immer in diesen Stillen. Und dann tu es. Nicht drüber nachdenken. Du kennst mich, habe ich schon seit vielen Jahren drüber gesprochen. Da halte ich es wie Yoda in das Imperium schlägt zurück. Ja? Nicht drüber nachdenken, nicht versuchen. Tu es oder tu es nicht. Und hier gibt es nur einen Rat. Tun. Starten. Daten konsolidieren. Gen AI Use Cases ausprobieren. Und wichtig, immer die Governance im Auge behalten, um wirklich auch sicher zu sein, dass das Ganze entsprechend Mehrwerte für mich als Unternehmen hat, für den Kunden hat und auch sauber ist.
Und damit sage ich vielen lieben Dank, lieber Oliver.
Dankeschön, Jörg.